Heute beenden wir unsere Predigtreihe zu den 10 Geboten. Und bei den 10 Geboten haben wir gehört, dass Gott eine gute Beziehung zu uns Menschen und für uns Menschen untereinander wollte. Darum hat er seinem Volk Israel Regeln gegeben, damit sie diese Beziehungen gut gestalten können. Jesus drückt das im Neuen Testament folgendermaßen aus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Ich behaupte mal, die meisten von uns haben das schon mal gehört, gelesen, mitbekommen. Aber was heißt das eigentlich? Wie lieb ich denn meinen Nächsten? Wie kann ich Gott lieben mit allem, was ich bin und habe? Vor allen Dingen dann, wenn wir uns bewusst machen, dass es hier ja nicht um Sympathie geht. Hier geht es nicht um ein romantisches Gefühl oder um eine Umarmung. Und immer dem anderen alles recht machen, das ist es auch nicht. Denn dann wäre ja die Liebe bestenfalls geheuchelt. Und Gott lieben, den kann man doch noch nicht mal anfassen oder sehen. Wie soll das gehen? Wir merken, dass das gar nicht so einfach ist. Es wird so schnell dahingesagt, doppeltes Liebesgebot finden alle super, total einfach umzusetzen, gell? Aber wir wissen ja noch nicht mal, wie machen wir das. Und deshalb sind auch die Gebote Gottes aus dem Alten Testament heute noch wichtig für uns, denn er will uns mit diesen Geboten zeigen, wie wir ihn lieben können und wie wir unseren Nächsten lieben können. Er will uns helfen, dass wir diese Beziehungen im Alltag ausgestalten können. Die grundlegendsten Prinzipien dafür sind die 10 Gebote. Und seit Ende April haben wir uns mit einem Großteil davon beschäftigt und wir haben uns näher angesehen, was das denn in unserem Alltag heißen kann. Und wir konnten so lernen, was es heißt, mit Gott zu leben und miteinander gut umgehen zu können. Heute schließen wir, wie gesagt, mit dem 10. Gebot ab. Und das ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Denn bei allen anderen Geboten, wo es um die Beziehung zwischen den Menschen ging, geht es um Taten. Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen und nicht lügen, die sind alle von außen sichtbar. Das kannst du in der Regel auch strafrechtlich verfolgen und häufig ist das ja auch heute noch so, dass das in unseren Gesetzen enthalten ist und unter Strafe steht, wenn du dagegen dich verhältst. Das 10. Gebot ist ein bisschen schwieriger. Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus, noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Jetzt könnten wir sagen, naja gut, Mägde und Knechte haben wir nicht, Rinder und Esel interessieren uns eh nicht. Aber ich glaube, jedem von uns ist klar, hier geht es um Neid. Es geht darum, dass wir etwas haben wollen, was jemand anderes hat. Und das kann man erstmal nicht von außen sehen. Denn Neid passiert in unseren Köpfen, in uns. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jeden von uns betrifft. Denn Neid, also etwas haben wollen, kennt jeder. Das Gebot richtet sich also an alle, die neidisch auf das sind, was ein anderer hat oder, und jetzt wird es noch schwieriger, die einem anderen das nicht gönnen, was er hat. Und dabei geht es nicht nur um so oberflächliche Dinge wie der andere hat das schönere Haus oder das größere Auto. Es geht hier um alles, was wir haben wollen, was der andere hat oder was wir ihm nicht gönnen. Also denkt auch an die Freizeit, die Beziehung zu den Kindern, die Gaben, die Gott geschenkt hat, die bessere Familie, der schönere Garten, die bessere Gesundheit, das mehr an Kraft und Energie, die besseren Noten, die schnellere Auffassungsgabe oder die Fähigkeit, sich besser ausdrücken zu können. Ich glaube, ich könnte diese Liste unendlich lang fortsetzen. Setz da die Dinge ein, wo du gefährdet bist, was haben zu wollen, was jemand anderes nicht hat oder was du jemand anderem nicht gönnst. Und selbst wenn wir jetzt zu den Guten gehören und sagen, ich empfinde da keinen Neid, wenn wir ehrlich sind, denkst du an manchen Punkten, das hat er aber nicht verdient. Und spätestens da sitzen wir alle im selben Boot. Jeder von uns will etwas, was er nicht haben kann und was der andere hat. Und die Frage ist jetzt, woher kommt der Neid in uns Menschen? Der Grund dafür liegt in unserer Blickrichtung. Unser erster Blick geht in der Regel auf uns selbst, nach innen, nach unten. Wir schauen auf uns selbst, was wir haben und was wir sind. Und nicht selten sind wir an irgendeiner Stelle unzufrieden. Wir wollen gerne mehr, wir wollen besser, wir wollen schöner. Uns passt unser Aussehen nicht, uns passt unsere Arbeit nicht. Wir hätten gerne andere Gaben, wir wären gerne gesünder und wir tun uns schwer, unsere eigenen Begrenzungen anzunehmen. Nach diesem ersten Blick folgt dann in der Regel ganz automatisch der zweite und der geht nach rechts und nach links. Also, wer sind und was haben die anderen? Wo geht es ihnen besser wie mir? Wir beginnen uns zu vergleichen und ich kann euch eins versprechen, vergleichen macht dich nie glücklicher. Vergleichen führt in der Regel dazu, dass wir unzufriedener werden und dass wir denken, der hat's aber besser wie ich. Die sind anerkannter, die sind attraktiver, die bekommen mehr Geld, der hat den schöneren Urlaub, das schnellere Autos. Der muss aber nicht mit dem Thema kämpfen, der ist gesünder. Ich denke, die Liste ist hier ewig. All das, was der andere hat, wo ich denke, das will ich auch, das finde ich ungerecht. Die Folge davon ist, dass wir uns andauernd anstrengen müssen, um nicht zu kurz zu kommen, um nicht was zu verpassen und um gut dazustehen. Und das macht auch keinen Halt vor uns Christen. Bei uns klingen die Themen dann ein bisschen frommer, weil um Auto und Haus juckt uns ja sowieso nicht. Aber, also wenn ich eine bessere Aufgabe in der Gemeinde hätte oder wenn ich die Leitung übernehmen würde, oh, dann wird es hier besser laufen. Oder wenn ich die Zeit oder Gaben hätte wie der, dann wäre das besser. Kein Wunder also, dass schon Martin Luther, der ist schon ein bisschen vor uns gewesen, in seinen Bekenntnisschriften festgehalten hat, dass dieses letzte Gebot nicht für die bösen Buben von der Welt, sondern eben für die Frommsten gestellt ist. Und auch in der Bibel finden wir das schon. Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 15, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Du kannst den frommsten Dienst aus Neid auf andere tun, um besser dazustehen, um besser zu sein. Und das kann sehr gefährlich werden. Der Blick auf das, was andere haben, zerstört unser eigenes Leben und das von anderen. Wenn wir ins Alte Testament reingucken, der erste Mord passiert aufgrund von Neid auf etwas Geistliches. Kain ermordet seinen Bruder Abel, weil er neidisch darauf ist, dass Gott dessen Opfer besser gefallen hat. Und wenn wir weitergucken, aus Neid wollte Esau Jakob töten. Josef wurde von seinen Brüdern versklavt, weil sie neidisch waren auf die Stellung, die er vor seinem Vater hatte. Und David begehrte die verheiratete Bathseba und sorgte sogar dafür, dass ihr Ehemann umgebracht wurde. Ich denke, wir sehen, Neid und Vergleichen ist ein uraltes menschliches Problem. Und heute sind wir, was das angeht, kein Stückchen besser oder weiter. Ganz im Gegenteil. Heute haben wir sogar noch die Schwierigkeit, dass die Werbung uns sagt, wo es uns besser gehen könnte oder die uns im Endeffekt unzufrieden macht. Wir bekommen permanent gezeigt, was wir haben sollten, weil es uns besser, weil es uns zufriedener, weil es unser Leben schöner macht. Und sobald der Nachbar sich das leisten kann, sind wir auch noch neidisch auf ihn oder sie. Neid schiebt sich dann wie so eine Grenze, wie eine Mauer, wie eine Barriere zwischen uns und unsere Mitmenschen. Neid vermittelt uns das Gefühl, zu kurz zu kommen. Und selbst wenn es uns gut geht, bekommen wir das Gefühl, es könnte mir ja noch besser gehen. Ich könnte noch was Besseres verpassen. Und dass der andere natürlich Dinge hat, die er nicht verdient hat, macht das nicht besser. Heute ist die Gefahr zu vergleichen stärker denn je. Warum? Früher konnte man sich mit seiner Umgebung, mit seinen Nachbarn, mit dem Dorf, mit der Stadt vergleichen. Mit den heutigen Medien sehen wir die ganze Welt. Wie will man da noch zufrieden sein? Wir merken, Neid ist ein echt großes Problem. Und das Gebot von Gott, dass wir das bleiben lassen sollen, ist zwar richtig, aber fast unmöglich umzusetzen. Wie können wir also gegen Neid und Vergleichen vorgehen? Die Lösung ist die richtige Blickrichtung. Der Blick auf mich und meine Wünsche und das ständige Vergleichen mit anderen sorgt dafür, dass ich blind dafür werde, was Gott mir schon geschenkt hat. Um davon frei zu werden, müssen wir eine neue Perspektive bekommen. Der richtige Blick geht nicht nach innen oder nach rechts oder nach links, sondern schlussendlich nach oben zu ihm. Gott hat alles geschaffen und er hat mich bewusst hier hingesetzt, wo ich gerade bin. Er hat mir alles geschenkt, was ich bin und habe. Und wenn ich mich für ein Leben mit ihm entschieden habe, dann sagt uns die Bibel, dass er uns nichts mehr vorenthält. Er hat sich selbst für mich gegeben. Was meine ich da noch von meinem Nachbarn brauchen zu müssen? Immer, wenn wir Gott aus den Augen und unseren Gedanken verlieren, kommt Neid und Vergleichen automatisch. Gott will uns aber gerade ermutigen, unsere eigenen Begrenzungen anzunehmen und unabhängiger von äußeren Umständen zu werden. Er möchte, dass wir uns nicht über das definieren, was wir leisten oder was wir haben, sondern über unsere Abhängigkeit zu ihm. Gott hat versprochen, uns alles zu geben, was wir brauchen. Und in dem Moment, wo mir das bewusst ist, wo ich mich nur darauf fokussiere, brauche ich nichts mehr, was jemand anderes hat. Das ist mir dann egal. Dann muss ich nicht mehr schauen, was fehlt mir oder was hat der andere, sondern ich kann Gott dafür danken, was ich von ihm bekommen habe. Ich darf ihm vertrauen, dass er mich versorgt und dass er mich nicht im Stich lässt, und zwar auch dann, wenn es mir nicht gut geht. Die Frage ist also, wie können wir gut mit dem Erfolg anderer umgehen, ohne uns und anderen zu schaden? Schließlich wird es immer Unterschiede zwischen Menschen geben und es wird auch immer Dinge geben, die ich haben will, aber nicht haben kann. Wie können wir also dieses Gebot halten? Wie können wir Neid und Vergleichen die Macht rauben? Ich bin überzeugt, dass der Schlüssel in drei grundlegenden Fragen liegt. Die erste Frage ist, wer bin ich? Die zweite ist, was habe ich? Und die dritte ist, wozu bin ich geschaffen? Wer nämlich weiß, wer er ist und was er hat und wozu er geschaffen ist, der lebt voll aus dem, was Gott ihm schenkt. Und der kann dann auch gut gönnen, was die anderen haben. Das braucht er überhaupt nicht. Daher lasst uns jetzt mal diese drei Fragen ein bisschen genauer anschauen. Erstens, wer bin ich? Vergleichen ist durch Social Media heute leichter wie jemals zuvor. Egal, ob man irgendwas auf Facebook, Instagram oder sonst wo raufstellt, es gibt auch immer die Möglichkeit, du stellst ein Bild dahin und jemand anderes schickt einen Daumen hoch oder tut dieses Bild verbreiten und du bekommst sofort dieses, ach, ich bin was, ich komme gut an. Oder für die analogen Generationen, was denken meine Arbeitskollegen über mich? Findet der Nachbar mein Haus und meinen Garten ordentlich genug? Ist meine Kleidung dem Anlass entsprechend? Finden die anderen meine Witze gut oder mich prinzipiell doof? Und gut, dass wir uns nicht so aufführen wie die Nachbarn. Und schauen wir ruhig auch mal in die Gemeinde rein. Was denken die Geschwister von mir? Habe ich besser gesungen als die anderen im Lobpreisteam? Schöner gepredigt? Hat meine Predigt mehr Klicks bekommen wie die von den anderen? Der oder die könnte sich ja auch mal ein bisschen mehr in die Gemeinde einbringen, oder? Also mit den Gaben und der Zeit. Immer wenn wir so denken, dann vergessen wir, dass Gott uns einen Wert gibt. Und dass dieser Wert nichts mit Leistung oder Haben zu tun hat. Das klingt vielleicht abgedroschen, ist aber so wahr wie nach wie vor. Wir sind wertvoller als unsere Likes, als das, was wir tun, als das, was wir haben. Und Gottes Wert, den er uns gibt, der bekommt vielleicht keine Anerkennung und keinen Applaus von Menschen, aber er ist eben auch nicht zerstör- oder manipulierbar. Das, was Gott in uns sieht, ändert sich nicht. Und das, was Gott in uns sieht, muss auch nicht schöner oder besser sein, wie das, was er in jemand anderem sieht. Das muss auch niemand anderem gefallen. Ich muss niemand anderem gefallen, als dem, der mich geschaffen hat. Denn Gottes Wert für jeden Einzelnen von uns ist genug. Und das kann uns durch nichts genommen werden, aber das können wir auch durch nichts stärker oder besser oder schöner machen. Da wir das aber immer wieder vergessen und uns darüber definieren, was wir sind, was wir haben, was wir leisten, müssen wir daran erinnert werden, welchen Wert wir tatsächlich haben. Und vielleicht hilft es dir da, deinen Tag ganz bewusst mit Gott zu starten und nicht der erste Griff zum Handy oder in die Gedankenkiste, was habe ich heute vor, welche Probleme habe ich, sondern tatsächlich vielleicht mal zuerst Gott zu fragen, was hast du vor? Lasst uns an Gottes Zuspruch orientieren und nicht an uns selbst oder anderen. Zweitens, was habe ich? Je häufiger ich nach rechts oder links schaue, umso mehr komme ich in so einen Strudel rein, dass ich mein Leben optimieren muss. Ich muss also mehr arbeiten, weil es gibt immer jemanden im Umfeld, der mehr arbeitet. Ich muss öfter Sport treiben, weil es gibt definitiv Fittere als ich. Ich muss gesünder kochen. Ich muss mehr sparen. Ich muss schönere Urlaube machen. Ich muss hilfsbereiter sein. Ich muss netter sein. Viele dieser Dinge sind gute Vorsätze, wenn sie aus dir selber kommen, weil sie aus deiner Überzeugung kommen. Aber wenn wir ehrlich sind, sind viele dieser Vorsätze nur eine Folge von einem Druck, den wir uns selber machen, weil wir versuchen, mithalten zu können. Unsere Gesellschaft jagt immer irgendwelchen Trends hintereinander. Und ganz ehrlich, die meisten verändern sich schneller, als du sie umsetzen kannst. Bis ich hinterhergekommen bin, ist schon was Neues wieder in. Zur Ruhe kommen und Dankbarkeit haben, das hat wenig mit einem Leben in der Leistungsgesellschaft zu tun. Gott hingegen hat uns nicht ohne Grund vorgelebt, einen Tag Pause zu machen. Er schenkt uns sozusagen eine Pause aus all diesem Leisten müssen, aus dem Hamsterrad der Selbstoptimierung irgendwie rauszukommen. Und ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen, einen Tag in der Woche dir zu nehmen, wo du einen Raum zwischen dir und Leisten müssen schaffst, an dem du nicht irgendeinem Ideal hinterherjagst oder versuchst, das perfekte Leben vorzutäuschen. Vielleicht hilft es dir bewusst, am Sonntag dir Zeit zu nehmen und zu überlegen, was hat mir Gott alles geschenkt? Wofür kann und darf ich dankbar sein? Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden mehr finden, als wir gedacht haben. Und das ist auch dann richtig und wahr, wenn es mir gerade nicht gut geht. Als ich die Chemotherapie durchstehen musste und lauter Schmerzen und Leid hatte, war es natürlich logisch, dass ich mich auf diese Situation konzentriert habe. Aber gleichzeitig hat meine Krankheit mir ja all die guten Dinge nicht weggenommen, die es nach wie vor gab. Ich habe immer noch eine schöne Wohnung, in der ich leben kann. Ich habe eine tolle Frau. Ich lebe in Deutschland, wo ich mir Arztbehandlung leisten kann, wofür ich das Geld eigentlich nicht habe. All diese Dinge sind geblieben. Mir hat es in dieser Phase geholfen, den Fokus nicht zu verlieren und auch das zu sehen, was gut ist. Es geht nicht darum, dass wir die Dinge, die schrecklich sind, wegignorieren oder schönreden. Aber die anderen existieren parallel. Und die Frage ist, ob wir immer auch alles in den Blick nehmen oder nur einen Fokus auf eine Seite stellen. Ich bin mir also sicher, dass egal wie gut oder wie schlecht es dir gerade geht, es gibt Dinge, wofür du dankbar sein kannst. Es ist nur eine Frage, ob du bereit bist, dich darauf einzulassen und dir das von Gott zeigen lässt. Drittens, wozu bin ich geschaffen? In unserem Alltag und besonders in sozialen Medien oder wenn wir das Fernsehen anschauen, dann können wir uns die ganze Zeit das Leben von anderen angucken. Das kann teilweise sehr inspirierend, also positiv sein. Gleichzeitig lenkt es uns aber auch von unseren eigenen Schritten im Leben ab. Wir verlieren uns im Leben der anderen und auch oft in den Möglichkeiten, die sie haben, und vergessen dabei unser eigenes Leben. Du bist dazu geschaffen, Gott auf deine Art zu ehren. An dem Ort und mit den Gaben, die er dir gegeben hat. Gott hat einen Lebensplan für jeden Einzelnen von uns und den müssen wir nur ergreifen. Aber ganz häufig greifen wir nach den Lebensplänen von anderen. Wir versuchen, die Konzepte, das, was bei anderen gut funktioniert, zu kopieren. Aber Gott hat uns gemacht, dass wir seinen Fußspuren folgen und nicht denen von anderen. Und deswegen ist die Frage an uns, wem folgst du? Wenn du nicht weißt, wohin dein nächster Schritt gehen soll, dann orientier dich an Gott und nicht zuallererst an anderen. Denn Gott wird niemals etwas von dir fordern, wofür er dir vorher nicht auch die Gaben und Fähigkeiten gegeben hat. Dazu, um wirklich Gott nachzufolgen, so wie er es von dir, und zwar nur von dir will, brauchst du nicht die Gaben und Ziele von anderen. Du hast schon alles, was du brauchst, und Gott wird dir den Rest schenken. Das Einzige, was wir brauchen, ist einen klaren Fokus auf Gott, der uns genauso liebt, wie wir sind, und den besten Plan für unser Leben hat. Noch viel besser wie alles, was wir uns sonst so denken und vorstellen. Neid können wir also nur begegnen, wenn wir nach oben schauen. Wenn wir uns darauf fokussieren, wer wir vor Gott sind, was wir von ihm geschenkt haben und was er mit uns und unserem Leben vorhat. Zum Abschluss will ich euch noch drei praktische Tipps für den Alltag mitgeben. Erstens, starte deinen Tag mit dem Fokus auf Gott. Ich selber mache das so, ich werde in der Regel einen Ticken eher wach, als ich muss. Also der Wecker hat noch ein bisschen Zeit, ich bin wach. Und das Normalste, weil ich bin ein Denker, ich bin ein Grübler, wäre, jetzt an alles zu denken, was ich heute vorhabe, an die Probleme zu denken, an die Schwierigkeiten zu denken. Und ich sage da bewusst Stopp. Ich will zuallererst wissen, Was hast du heute vor und für wen soll ich beten? Und danach sage ich Gott auch, was ich heute vorhab und wo ich die Probleme und Schwierigkeiten sehe. Das hilft mir, dass ich mich nicht permanent um andere oder um Probleme drehe, sondern dass ich zumindest am Anfang des Tages den richtigen Fokus habe. Der zweite Tipp: Nimm dir mindestens einmal am Tag Zeit, dankbar zu sein. Das muss jetzt nicht besonders oder lang oder schön sein. Egal, ob du das in deiner Pause an der Arbeit machst, ob du das auf dem Weg zur Arbeit oder weg von der Arbeit machst, oder ob du das vielleicht als letztes im Bett vorm Einschlafen tust. Und das geht sogar ganz unschick auf der Toilette. Egal wann, nimm dir Zeit am Tag, um dir vor Augen zu halten, wofür du Gott dankbar sein kannst. Und ich kann dir versprechen, das macht dich auf der einen Seite zufriedener und auf der anderen Seite bewahrt es sich davor, permanent auf die anderen zu gucken. Drittens, segne die, auf die du neidisch bist. Wenn es dir bei allem Fokus auf Gott und bei aller Dankbarkeit ihm gegenüber dann trotzdem passiert, dass du merkst, ich bin neidisch auf ihn oder sie, dann tolerier das nicht. Sag dir nicht so Ausreden wie, das machen doch alle. Ja, und wenn alle aus dem Fenster springen, machst du es auch? Tolerier das nicht, nimm es nicht hin, sondern bitte Gott um Vergebung. Halt ihm den Neid hin und dann segne den oder diejenige, auf die du neidisch bist. Bitte Gott ganz konkret für diese Person, dass er ihr alles schenkt, was sie oder er braucht. Und ich kann dir versprechen, wenn du diese drei Dinge in den nächsten Wochen umsetzt, es wird dich verändern. Es wird dich abhängiger von Gott machen und es wird eine bessere Beziehung zu deinem Umfeld schaffen. Ich bete noch zum Abschluss. Hey Jesus Christus, danke, dass du uns so sehr kennst, dass du selbst in uns reinschaust, dass du nicht nur darauf achtest, was wir nach außen darstellen und machen, sondern auch weißt, was in unseren Herzen, in unseren Gedanken abläuft. Ich danke dir, dass du da auch das Thema Neid nicht ausklammerst, was vielleicht gar kein anderer mitbekommt, wo wir in unseren Herzen was zulassen, was zwischen dir und uns und zwischen unseren Mitmenschen und uns steht. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen zeigst, wo ja sein oder ihr Punkt da bei dem Thema Neid ist, auf wen wir neidisch sind, wo das unsere Beziehungen zerstört. Ich bitte dich, dass du all das wegnimmst, dass du uns da vergibst und dass du hilfst, dass wir den Blick auf dich richten können. Bitte dich, dass du uns zeigst, wer wir vor dir sind, was wir von dir geschenkt bekommen haben und wozu du uns jeden Einzelnen geschaffen hast, damit wir wirklich zufrieden leben können. Und ich bitte dich, dass jeder wirklich hier rausgeht und es nicht hinter sich lässt, sondern mit in die nächste Woche nimmt und überlegt, wo du ihm oder ihr helfen kannst, den Neid ganz aggressiv anzugehen und loszuwerden. Ich danke dir, dass dir wirklich wichtig ist, wie wir miteinander umgehen und wie wir in einer Beziehung zu dir stehen und dass du da alles dran setzt, um uns zu helfen. Amen.